So groß ist der Herr, singt mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß ist der Herr. Wir haben gerade drei Lieder gesungen, wo es immer um Gott ging und immer darum, dass Gott geehrt wird. Für die einen ist es schlicht und ergreifend der Liedblock, für die anderen die Worship Time, für die dritten vielleicht eine Zeit des Gebets, der Besinnung, der Anbetung. Für uns ist es gewohnt, es war heute nichts Außergewöhnliches, dass wir das so gemacht haben. Für Gäste, die vielleicht aus einer anderen landeskirchlichen Gemeinde kommen, ist dagegen vielleicht ein bisschen merkwürdig. Warum machen die das eigentlich? Warum singen sie diese Lieder, mehrere Lieder hintereinander? Und was sind das für Sprachbilder, die da vorkommen? So triumphale, große Aussagen über Gott. Wenn man es nicht gewohnt ist, kann man da einige Fragen stellen, und heute kriegen diejenigen, die diese Fragen stellen, vielleicht auch ein paar Antworten. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber alle Lieder, die wir heute gesungen haben, haben ein Thema gemeinsam gehabt. Es ging immer um das Bild des Lichts. Das merkwürdig fremde Kirchenlied, das keiner von euch gekannt hat. Dies ist die Nacht an mir erschienen des großen Gottes Freundlichkeit, dass Gott, dem alle Engel dienen, bringt Licht in meine Dunkelheit, und dieses Welt- und Himmelslicht weicht 100.000 Sonnen nicht. Dann, you shine brighter than the brightest star. Was sind es für Sätze, die wir da singen? Sind es Glaubenssätze, womöglich leere Glaubenssätze, oder sind es Erfahrungssätze, Sätze, die gefüllt sind mit eigener Lebenserfahrung, die da so einen poetischen Ausdruck findet? Man kann fragen, ist es wirklich so? Strahlt das Licht dieser Welt in unserer Nacht auf? Leuchtet es uns den Weg, lässt mich Gottes Schönheit anbeten? Ist Gott für mich ein König voller Pracht, voll Weisheit und voll Macht? Stimmt es, dass er sich in Licht kleidet? Stimmt es, dass es Dunkel ihn nicht hält und flieht, sobald er spricht? Stimmt es, dass von Anbeginn der Zeit bis in die Ewigkeit derselbe Gott ist und Gott bleibt, Vater, Sohn und Geist, den alle Schöpfung preist? Und was soll das Ganze mit dem Löwe und mit dem Lamm? Ein paar Erklärungen für all diejenigen, die sich schwer tun mit der Fremdheit dieser Texte, die sich vielleicht fragen, ob an dem Ganzen, was da behauptet wird, überhaupt was dran ist. Das Erste, diese Lieder beschreiben nicht die sichtbare und erlebbare Wirklichkeit. Aber das heißt nicht, dass sie lügen. Sie beschreiben eine verborgene, eine unsichtbare, eine geistliche, eine spirituelle Wirklichkeit. Zweitens, die Aussagen, die in diesen Liedern vorkommen, sind nicht frei erfunden. Diese Lieder sind gespickt von biblischen Zitaten. Da gibt es kaum eine Zeile, wo man nicht dahinter eine Bibelstelle stellen könnte. Zum Beispiel diese ganze Thematik vom Licht, das in die Dunkelheit hineinkommt und das Dunkel hell macht, die zieht sich quer durch die Bibel. Der Prophet Jesaja kündigt 600-700 Jahre vor Christus einen Messias für das Volk Israel an mit den Worten: Finsternis bedeckt das Erdreich, dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Da ist das Bild von Herrlichkeit und von Licht. Später sagt dann Jesus von sich: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Dann nimmt er dieses Bild auf und sagt: Ich bin dieses Licht. Und im letzten Kapitel der Bibel in der Offenbarung ist vom neuen Jerusalem die Rede, von der Stadt, in der Gott wieder mit den Menschen vereint lebt. Und da wird die Aussage getroffen, dass es dort keine Straßenlampen braucht, weil Gott selber das Licht ist, das diese Stadt erleuchtet. Also ein biblisches Bild, das da aufgenommen wird. Übrigens, wenn es solche Bilder gibt, wo Gott mit so einem großen Strahlen- und Lichtkranz erscheint, oder so ein Bild, Jesus mit dem Lichtkranz, dann ist es die Verbildlichung von genau dieser Aussage, dass dort, wo Gott auftaucht, dass da Licht sein wird. Auch die Aussage, dass die Schöpfung Gott anbetet, findet sich an verschiedenen Stellen in Psalmen wieder und dass Gott als Löwe und als Lamm bezeichnet wird, auch das Bibelworte. Also diese Anbetungslieder sind immer wieder Aktualisierungen von biblischen Aussagen, Erinnerungen daran. Alle diese Lieder werden gesungen, oder wenn man sie mal vom Text her anguckt, dann sind es ja keine einfache Lieder, sondern sind eigentlich Gebete. Sie werden also quasi gemeinschaftlich von uns gebetet, würde man ohne eine Liedbegleitung gar nicht hinkriegen, alle gemeinsam, und wird auch nicht so viel Spaß machen. Sie werden gemeinsam gesungen, gebetet, um Gott zu verehren, um Gott anzuerkennen in seiner Größe, einfach weil sich das so gehört, weil Gott das so verdient hat. Seit Anbeginn des Christentums, auch schon im Judentum, war das ein ganz wichtiger Gedanke. In jedem Gottesdienst geht es darum, dass wir Gott geben, die Anerkennung, die Bedeutung geben, die ihm zusteht. Dass wir so viele Lieder haben in unserem Gesangbuch oder jetzt auch in neuen Liederbüchern, dass Kirchen so monumental gebaut wurden und kunstvoll ausgeschmückt wurden, das hat damit zu tun, dass Gott geehrt werden soll. Die Musik, die Kunst, der Kirchenbau sprachen, um Gott zu verehren und vielleicht auch für noch was Zweites. Ich habe ein Deckenbild gefunden von einer barocken Kirche. Da wurde oben an den Himmel, der Kirche an die Decke, wurde der Himmel gemalt. Und das soll auch heißen, hier ist der Ort, wo wir uns in Verbindung setzen. Hier ist der Himmel offen. Hier kann Gott, der herrliche Gott und der einfache Mensch, sich begegnen. Das soll auch passieren im Gottesdienst und auch in dieser Anbetungszeit, dass Gott und Mensch in Kontakt kommen. Das Vierte, was ich sagen will, wenn wir diese Lieder singen, wenn wir die Anerkennung Gottes aussprechen, dann ist es immer auch eine geistliche Übung. Wir malen uns sozusagen die Wirklichkeit vor Augen, die wir gar nicht sehen können. Die Wirklichkeit, die verborgene Wirklichkeit Gottes. Und es hat verschiedene Wirkungen. Wir werden an die uralten Aussagen in der Bibel über Gott erinnert und vielleicht verändert es unser Denken, unsere Haltung, unsere Weltsicht, vielleicht sogar unsere Stimmung. Vielleicht gehen wir anders raus aus so einem Gottesdienst, rein in unseren Alltag, wie wir hergekommen sind. Es gibt nicht nur das, was wir sehen und was die Schlagzeilen füllt, es gibt auch die verborgene Wirklichkeit Gottes. Nicht nur zu biblischen Zeiten, sondern die gibt's auch heute noch. Wir sind nicht allein in unserem Leben und mit unseren Problemen, dieser Gott ist da. Und diese Welt ist nicht einfach unsere Welt, sondern sie ist seine Welt. Gott, ein Teil von Gottes Welt, uns zur Verfügung gestellt, uns anvertraut. Eine Wirkung könnte auch vielleicht sogar eine gesellschaftskritische Wirkung sein. Wer vor Gott im Lied, im Gebet in die Knie geht, ihm die Treue schwört, der macht sich damit auch ein Stück unabhängig von den anderen, die Ansprüche an sein Leben stellen. Der drückt aus, dass seine oberste Loyalität Gott gehört. Eine wesentliche Funktion von Frömmigkeit, von Spiritualität und besonders von der Anbetung ist die, mich auf Gott zu fokussieren, mich bewusst in eine Beziehung zu ihm zu stellen und von ihm abhängig zu machen, meine Abhängigkeit zu ihm zu erklären und mich unabhängig zu machen von den Ansprüchen der Menschen. Also ein Blickwechsel, der ganz verschiedene Wirkungen und Facetten hat. Lob und Anbetung. Egal, ob wir alte oder neue Lieder singen aus dem Gesangbuch oder aus Du bist Herr so und so viel oder so, immer wieder wird in diesen Liedern die Herrlichkeit Gottes beschrieben. Seine Größe, seine Majestät, seine Macht, seine Liebe, seine Pracht, seine Weisheit und so weiter. Und weil eben noch niemand ihn wirklich gesehen hat, wird, und weil man ihn auch nicht richtig beschreiben kann, wird dabei auf Bilder aus unserer Welt zurückgegriffen und werden dann Vergleiche gezogen, Größenvergleiche manchmal. Und dann wird Gott als ein König bezeichnet, jeder hat ein Bild im Kopf, Gott ist eine Majestät auf dem Thron, aber es wird dann gleich dazu gesagt, er ist mächtiger wie jede irdische Majestät. Könige sind prächtig gekleidet, aber Gott kleidet sich in Licht. Gott liebt auch nicht nur, sondern Gott ist die Liebe. Menschen machen Fehler und haben Fehler. Gott hat keinen Fehler. Menschen sterben, Gott bleibt ewig. Wir leben in der Zeit, aber er ist vor aller Zeit gewesen und wird nach unserer Zeit noch da sein. Was wir sehen, ist seine Schöpfung, seine Idee, Zeichen seiner Genialität und Größe. Und er steht aber nochmal eins drüber, so wie vor diese Gottesdarstellung von Gott, der über dem Globus ist. Gott ist unvergleichbar, Gott ist überlegen. Die Größe, die Herrlichkeit, die Heiligkeit Gottes ist so groß, dass wir sie nicht begreifen können. Sein Aussehen ist so, dass wir ihn nicht ansehen können, ohne zu zergehen. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte, wo das verboten wird, Gott anzuschauen. Man sagt, dann wirst du kaputt gehen. Deswegen der Mose, der Elia, sie sehen nur von Weitem so einen Schein von Gott und sind selber dann ganz erleuchtet. Im Tempel ist das, im jüdischen Tempel ist das Allerheiligste abgetrennt, wo sich Gott aufhält, für Menschen Zutritt verboten. Es braucht einen Sicherheitsabstand zu dem herrlichen, großen Gott. Gott hält sich vor den Menschen verborgen. Gott lebt in der eigenen Welt. Im Himmel, sagen wir. In der Welt, die um unsere Welt herum liegt. Nur ab und zu, dann und wann. Wenn Gott auf besondere Art und Weise in das Geschehen eingreift, wenn er zu Menschen redet, wenn er ein Wunder bewirkt, theologisch gesprochen, wenn Gott sich offenbart, dann ist es wie wenn so ein Türspalt von seiner Welt zu unserer Welt aufgeht und so punktuell was von seiner Herrlichkeit sichtbar und erlebbar wird. Wie ein Blitzlicht, das mal im Dunkel aufstrahlt, aber dann ist auch schon wieder weg. So war das zu biblischen Zeiten. Auch dort war Gott nicht im Alltag immer spürbar, sichtbar, erreichbar, erlebbar. Und so ist heute noch. Und genau das ist, glaube ich, der Knackpunkt, das Schwierige an dieser ganzen Geschichte mit der Anbetung und mit diesen großen Bildern. Kritiker können nämlich relativ leicht sagen, was ihr euch da einbildet. Das ist doch alles nur Suggestion, Selbsttäuschung. Ihr dichtet euch da eine fromme Wirklichkeit zusammen, die es nicht wirklich gibt. Geistige Weltflucht, frommer Selbstbetrug. Es ist wie wenn ein Hungernder in Afrika von einer Kreuzfahrt träumt. Es ist wie ein Märchen, an dem ihr festhaltet mit euren Liedern und Glaubenssätzen. Und ich glaube, wir müssen uns dieser Kritik an unserem Glauben auch stellen. Es ist ja schon eine merkwürdige Sache, wenn wir einerseits von einem super tollen Gott reden und singen und wenn wir ihn auf der anderen Seite in unserer Welt und in unserem Alltag gar nicht erleben. Ich glaube, wir müssen uns schon die Frage gefallen lassen, ob es da eine Schnittmenge gibt und wie groß sie ist. Und ich glaube, es braucht auch das, dass wir Gott erleben. Sonst ist vielleicht alles wirklich nur Suggestion, Traum. Wo erleben wir Gott? Wo erleben wir seine Herrlichkeit in unserem Leben? Der Predigttext, um den es heute geht, ist auch eigentlich von seinem Ursprung her so ein Lob- und Anbetungslied, erfunden in der ersten Generation der Christenheit, festgehalten dann im ersten Kapitel des Johannesevangeliums. Es ist so eine Geschichte, wo jemand berichtet von seiner Berührung von Gott und seiner Herrlichkeit. Ihr kennt wahrscheinlich viele Sätze daraus. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Schöpfungstheologie. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Erstes Kapitel vom Johannesevangelium, man sagt auch die Weihnachtsgeschichte des Johannesevangeliums. Das Wort, das Fleisch wird, Jesus, ist gemeint. Ein ganz dichter und voller Text, über den man wahrscheinlich mehrere Predigten machen kann. Ich will auf vier Dinge nur hinweisen. In dem Text ist von der Herrlichkeit Gottes die Rede. Die Herrlichkeit Gottes, die wir in Jesus erkennen und sehen konnten. Und jemand, der Autor, sagt, wir sahen seine Herrlichkeit. Vier Punkte dazu. Das erste, Gottes Herrlichkeit ist hier. Mich fasziniert der Gedanke im Text, dass Gottes Herrlichkeit in unsere Welt reinkommt. Dass Gottes Herrlichkeit nichts ist, was sich irgendwo im Jenseits, im Himmel oder so abspielt und wo man nur drüber spekulieren kann und von dem man nur träumen kann. Gottes Herrlichkeit ist hier und sie wird erfahrbar. Als Christen glauben wir an die Diesseitigkeit und Erreichbarkeit und Erfahrbarkeit Gottes. Seine Herrlichkeit, seine Macht, seine Liebe, seine Weisheit. Ich glaube, sie muss auch im Hier und Jetzt und nicht erst irgendwann in dem Leben nach dem Tod zu finden sein, sonst taugt das Ganze nichts. Das Zweite, es kommt auf den richtigen Blick an. Es ist offensichtlich so, dass die Herrlichkeit Gottes nicht so ist, dass man gar nicht anders kann, als sie wahrzunehmen. Viele Menschen, die Jesus erlebt haben, die ihm begegnet sind, haben die Herrlichkeit Gottes in ihm nicht erkannt oder nicht anerkannt. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Jesus war auch nicht äußerlich herrlich. Er hat nichts gehabt von der Majestät, keine Krone, kein Gewand entsprechend, keinen Thron, keine Größe, keine Pracht, keine Macht. Nichts, was man mit einem König und Herrn in Verbindung bringen kann. Er hat sich nicht der Macht bedient und er hat nicht regiert. Er ist ein Mensch geworden, ein ganz einfacher, armer, verwechselbarer Mensch im unterdrückten Volk. Und wenn er ein Wunder getan hat, dann hat er in aller Regel gebetet und hat sich die Kraft von Gott schenken lassen. Die Wirklichkeit Gottes in unserer Welt ist nicht so, dass man sie beweisen kann, dass sie offensichtlich ist, dass sie unbestreitbar wäre. Dass es so ist, dass jeder sagen müsste, dass es Gott gibt und dass es sich lohnt, ihm zu folgen. Es kommt auf den richtigen Blick an. Das Dritte folgt daraus, Gott zu erfahren, ist eine Vertrauenssache. Die Herrlichkeit Gottes haben nur diejenigen erfahren, die sich auf diesen Jesus eingelassen haben. Wer sich ihm geöffnet hat, denen verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Unter denen hat er gelebt und die haben seine Herrlichkeit gesehen. Die Herrlichkeit, die ihm vom Vater gegeben ist, voller Gnade und Wahrheit. Aus seinem Reichtum wurden sie beschenkt mit Gnade, die von Gott kommt. Gott ist so verborgen, dass man ihn nicht sehen muss, aber er ist so nahe, dass man ihn erfahren kann. Aber das ist eine Frage des Vertrauens, des Glaubens. Sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan, hat Jesus gesagt. Und er hat damit versprochen, dass man ihn finden kann, dass man nicht enttäuscht wird, wenn man sich auf die Suche nach ihm macht. Und wenn man das tut, dann wird man irgendwo Gott begegnen und wird was von seinem Wesen erfahren. Von Gnade und Wahrheit ist dann hier die Rede. Von Gnade, also davon, dass Gott mir erstmal ganz arg großzügig, zugewandt, aufmerksam, interessiert, wohlwollend entgegenkommt. Dass er mich liebt und annimmt. Und dann ist von Wahrheit dann noch die Rede. Vielleicht von dem, dass ich die Wahrheit über diese Welt ein Stück besser begreife, die Wahrheit über mich selber, Zusammenhänge neu begreife, vielleicht auch entlarvt werde und einen guten, einen realistischen Blick für diese Welt bekomme. Und das ist gut und das lohnt sich. Gottes Erfahrung ist Vertrauenssache. Und mir ist aufgefallen, dass der Johannes nicht von sich schreibt, sondern dass er von einer Gruppe schreibt. Wir sahen seine Herrlichkeit. Ich glaube, dass Gott sich nicht individuell nur zeigt, sondern dass ein wesentlicher Ort der Manifestation Gottes, ein Ort, wo Gott sich zeigt, ist zum Beispiel der Gottesdienst ist, wo er erfahrbar wird, wo glaubende Menschen beieinander sind, wird Gott irgendwie spürbar und sichtbar. Das vierte und letzte. Gottes Herrlichkeit ist ein Geschenk mit ansteckender Langzeitwirkung. Aus seinem Reichtum haben wir genommen, Gnade um Gnade, schreibt der Johannes. Und als er das schreibt, da ist er nicht gerade aus einer Begegnung mit Jesus rausgekommen und war super begeistert und jung und euphorisch, sondern war er alt. Er schreibt es mit einem Abstand von 40, 50, vielleicht noch mehr Jahren. Er schreibt es nicht nur nach Erfahrungen von Gottes Nähe und von Wundern und von Auferstehung. Er schreibt es, nachdem Jerusalem zerstört ist, nachdem dieses ganze Land Sperrgebiet geworden ist für die Juden und auch für die Christen. Er schreibt es, nachdem er Hinrichtungen erlebt hat von Menschen aus dem Jüngerkreis. Sein eigener Bruder wurde hingerichtet. Er war im Gefängnis. Er schreibt es in einer Situation, wo das mit der Herrlichkeit Gottes nicht auf der Hand liegt. Und das macht es für mich so wertvoll, dass er auch mit so einem Abstand und auch mit so schwierigen Erfahrungen im Gepäck noch so strahlend schreiben kann. Wir haben Gottes Herrlichkeit gesehen und wir haben daraus profitiert. Gnade um Gnade wurde uns zuteil dadurch. Ich glaube, dass Gottes Erfahrungen, die wir machen, punktuelle Erfahrungen sind, wo wir das auch so von uns sagen könnten, aber dass es oft auch Erfahrungen sind, Schlüsselerlebnisse, von denen man lange zehren kann und profitieren kann. Ich glaube, dass die Herrlichkeit Gottes, wenn wir sie erleben, wenn Gott uns begegnet, dass sie abfärbt auf uns, wenn wir das zulassen. Und ich glaube, dass wir selber daraus profitieren und beschenkt werden. Ich glaube, dass wir selber zum Licht der Welt werden können, zu Menschen, durch die sich Gott in unserer Welt zeigt und durch die Licht ins Dunkel kommt, durch die Welt wieder ein Stück dahin verändert wird, wo sie Gott haben will, dass sie verwandelt wird wieder in eine Richtung ursprünglicher Herrlichkeit, die Gott gegeben hat. Mir ist in den letzten Tagen dreimal dieses Bibelwort begegnet aus 2. Korinther 4, Vers 6. Gestern war es zum Beispiel der Lehrtext im Losungsbüchlein. Das heißt, Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Das mit dem Satzbau muss der Paulus noch üben, ein bisschen kryptisch, aber da steckt dieses Bild drin. Da ist ein Licht, ein heller Schein und den habe ich erlebt und er ist in mich reingekommen, in mein Herz. Und das ist nicht das Ende der Geschichte, sondern es soll weitergehen, dass durch mich, durch uns als Gemeinde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus geschehen kann. Wir sollen die Lichter sein, die Licht in dieses Dunkel bringen. Schlusspunkt, Zusammenfassung. Der Gottesdienst, wer es im Heft gelesen hat, hat das Thema, ist Gottes Herrlichkeit sichtbar? Und die Antwort lautet ganz eindeutig ja und nein. Ja, wir können Gott finden, ja, wir können von ihm berührt werden, auch tief in unserem Innern Gotteserfahrungen machen, von etwas von seiner Herrlichkeit wahrnehmen. Wir können Erfahrungen machen, dass Gott sich einmischt in unsere Welt und nicht irgendwo in dem Himmel nur ist. Wir können erleben, dass Gott uns die Augen öffnet, dass wir sein Wirken erkennen können in unserem Leben, in unserer Welt. Wir können erleben, das, was sich verändert vom Dunkelheit ins Licht. Aber man kann auch sagen, ist Gottes Herrlichkeit sichtbar? Nein. Nein, sie ist nicht immer sichtbar. Wir können Gott nicht beweisen, wir können ihn nicht sehen. Allenfalls seine Fußspuren in unserer Welt, in unserem Leben können wir entdecken. Unser Weg mit Gott ist ein Glaubensweg, ein Vertrauensweg, vielleicht auch ein Zweifelsweg, aber kein Wissensweg leider. Gott ist der, der sich uns zeigt und zugleich der, an den wir nie ganz rankommen, der uns verborgen bleibt, der uns rätselhaft bleibt. Ich will uns einladen, diese Spannung zwischen diesem Ja und Nein auszuhalten, mit dem Glauben anzufangen oder mit dem Glauben weiterzumachen, dran festzuhalten und immer wieder neu uns vielleicht mit Lob- und Anbetungsliedern die Wirklichkeit, die Herrlichkeit Gottes vor Augen halten. Und dann können wir hoffentlich auch sagen, aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Dann werden wir vielleicht hoffentlich beschenkt und es ist in uns was drin. Und vielleicht können wir es auch sagen, mit der Jahreslosung, Gott nahe zu sein, ist mein Glück.